Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian.
Hallo Benjamin.
Und hallo Matthäus.
Hallo ihr beiden.
Heute sprechen wir über internationale SEO-Strategien und das machen wir mit Matthäus Michalik, Gründer und Geschäftsführer von Klarneo, einer SEO-Agentur aus Berlin, spezialisiert auf internationales SEO. Ja, Matthäus, wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit nimmst.
Ich freue mich auch sehr. Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema und auch viele Fallstricke, die man gehen kann, aber nicht gehen sollte.
Genau, deswegen gehen wir auch alles einmal durch. Also Keywords, Struktur, Content, Technik ist ja auch ein großes Thema. Deswegen, super, dass du da bist, dass du mit uns sprichst heute über deine Erfahrungen. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal mit der ersten Definition. Sag doch mal gerade so, was so deiner Meinung nach die Besonderheiten sind vom internationalen SEO, vielleicht auch in Bezug auf SEO zu Hause, wenn man jetzt nur einen Markt bedient, Hauptmarkt bedient.
Ich glaube, man kann es so recht gut zusammenfassen zu andere Länder, andere Sitten. Wir sehen immer, dass die Märkte teilweise anders ticken. Ja, also Nutzerinnen suchen von Markt zu Markt unterschiedlich. Es gibt verschiedene Schwerpunkte. Die haben auch unterschiedliche Erwartungshaltungen. Das heißt, es geht halt viel weiter als die reine Suchmaschinenoptimierung. Aber wir müssen halt eben verstehen, wie tickt der lokale Markt, wie sucht der lokale Markt. Und das müssen wir eben in unserer Strategie abbilden. Also auch so kulturelle Hintergründe können halt super spannend sein. Und wenn wir nur für den deutschen Markt optimieren, als Muttersprachler, als deutscher Muttersprachler verstehe ich den Markt. Ich verstehe, wie die Personen in dem Markt ticken und suchen. Aber international kann es ganz unterschiedlich sein. Und das größte Problem, was wir immer wieder sehen, dass es immer oder dass davon ausgegangen wird, dass es eine Übersetzung, also eine Translation und eben nicht eine Lokalisierung. Aber das ist im Grunde der große Fehler, weil wir eben nicht von Übersetzung sprechen können, sondern wir müssen eben Adaptionen vornehmen oder auch so quasi Transcreations durchführen.
Kannst du das mal irgendwie vielleicht an einem Beispiel erklären, also vielleicht auch auf Keyword-Ebene, weil das ist ja oft so, ne? Also ist das Keyword wirklich 1:1 so übertragbar? Keine Ahnung, hast du da irgendwie so mal irgendwie einen Case oder so?
Ja, super spannend. Ich hatte letztens einen Case rausgesucht durch Zufall. Im Grunde geht es um die Autoversicherung. Wenn ich sage, ich bin jetzt ein Versicherungsunternehmen aus den USA oder aus UK und ich würde jetzt Car Insurance übersetzen, wird mir wahrscheinlich jedes Übersetzungstool, sei es jetzt irgendwie Google Translate, sei es DeepL oder sei es jetzt vielleicht auch ein Übersetzer, eine Übersetzerin, mir Autoversicherung vorschlagen. Ja, was halt de facto schon vom Sinn her richtig ist, aber von dem Suchverhalten im deutschen Markt eben nicht der Begriff ist, der gängig oder geläufig ist. Bedeutet, wenn wir uns den Peak anschauen und Kfz-Versicherung findet ja jetzt demnächst wieder statt, der Wechsel, bis zu Ende November darf ich ja kündigen. Und man sieht eben, dass die Kfz-Versicherung im Vergleich zu einer Autoversicherung vielmal mehr Nachfrage hat, vielmal mehr Suchvolumen produziert. Und würde ich halt nur von einer reinen Übersetzung ausgehen, lasse ich sehr, sehr viel Potenzial auf der Straße, was ich einfach nicht nutze. Und das sieht man eben auch in dem anderen Weg, ja, dass wir sagen, wir haben einen deutschen Begriff, aber wollen es ins Französische übersetzen. Da gibt es vielleicht ein oder zwei Synonyme. Das bedeutet, man muss nicht nur quasi 1:1 übersetzen, sondern auch links und rechts schauen, was für weitere Synonyme oder Varianten des Begriffs sind in den lokalen Märkten gang und gäbe und werden von den Nutzerinnen und Nutzern dort gesucht.
Ja, super spannend. Da geht es schon direkt sozusagen in die Feinheiten der Sprache, ne? Und da würden wir später vielleicht auch noch mal so ein bisschen drauf eingehen, aber vielleicht auch noch mal so vorab, was wir uns halt, wir machen jetzt einfach mal so einen Case auf, ja. Also ein Kunde möchte jetzt in Europa sichtbar sein, ja. Jetzt gibt's aber leider, ich glaube, 24 Amtssprachen, ja. Also wie gehst du denn da vor bei so einer internationalen SEO-Strategie? Wie ist der Weg?
Also das Problem ist, es gibt keine Abkürzungen. Ja, also es ist ein extrem aufwendiger, langwieriger Prozess. 24 Amtssprachen ist relativ viel, wenn wir das vielleicht mal so versuchen, greifbarer zu machen. USA mit einer Sprache, Englisch, hat circa 330 Millionen Einwohner. Um die gleiche Anwohneranzahl zu erreichen wie in einer einfachen englischen Sprache für den USA-Markt, brauchen wir 5 Amtssprachen. Das heißt, wir haben Englisch, wir haben Deutsch, wir haben Französisch, wir haben Spanisch, wir haben Italienisch. Das heißt, fünfmal so komplex wie der USA-Markt. Deswegen sieht man auch sehr häufig, dass Unternehmen aus den USA sich echt schwer tun, irgendwie Europa zu bedienen oder auch in Europa groß zu werden.
Du brauchst für Europa diese fünf zentralen Amtssprachen, um den gleichen Markt zu bedienen wie in den
USA. Korrekt. Mhm. Das heißt, du hast im Grunde fünf Sprachen und fünfmal den gleichen Aufwand, wie du jetzt nur für die USA hättest. Und deswegen sieht man ja auch, in Europa gibt es eher europäische Player und weniger amerikanische Player. Deswegen ist der europäische Markt auch teilweise ein Buch mit sieben Siegeln, wenn wir uns amerikanische Unternehmen anschauen, die dann halt eher sagen, wir bleiben in Amerika, weil einfach die Komplexität in Europa sehr, sehr hoch ist.
Das heißt ja aber umgekehrt, dass man durchaus auch Chancen hat im europäischen Markt, weil vielleicht aus den USA Unternehmen den Markteintritt scheuen.
Ja, genau. Deswegen sehe ich definitiv so. Wenn man sich so anschaut, auch die letzten Jahre, hat man ja häufig auch so Copycats aus Deutschland gesehen, die dann in Europa groß wurden und dann auch verkauft wurden, weil eben, bestes Beispiel, glaube ich, Groupon City Deal, dass eben einfach Groupon es nicht geschafft hatte, in so vielen kleineren Märkten in Europa Fuß zu fassen und dann einfach die Rocket Internet das sehr, sehr gut exekutiert hatte und dann sehr gewinnbringend an Groupon verkauft hatte. Das heißt, Europa ist schon sehr, sehr komplex. Und wenn es halt um den Prozess geht, müssen wir im Grunde die gleichen Prozessschritte durchlaufen pro Land beziehungsweise pro Sprache. Bedeutet, wenn wir unsere deutsche Webseite gut optimieren, wir haben eine Strategie, wir verstehen, was der Nutzer sucht, die Nutzerin sucht, wir haben ein gutes technisches Setup, wir produzieren und arbeiten im Content, wir sorgen uns für Backlinks. Im Grunde alles, was sprachspezifisch ist, und das ist eben die Strategie der Content und teilweise eben auch Off-Page, sind alles Themen, die lokal pro Land durchgeführt werden müssen. Deswegen ist eben diese Komplexität, in Europa Fuß zu fassen oder auch in Europa erfolgreich zu sein, so hoch.
Und dann ist der Klassiker, dass man dann vielleicht erstmal anfängt mit Französisch und Spanisch, oder wie ist da so deine Erfahrung?
Genau, erfahrungsgemäß, wenn wir uns deutsche Unternehmen anschauen, die expandieren, sieht man sehr häufig entweder die Niederlande oder Frankreich. Weil wenn wir aber jetzt zum Beispiel sagen würden, im E-Commerce-Bereich sind sie sehr, sehr ähnlich, die Märkte, oder sie ticken ähnlich. UK ist generell sehr, sehr kompetitiv. Das heißt, ich würde sagen, UK würde ich erstmal vielleicht sogar ausklammern, weil es auch so ein eigentlicher Markt für sich ist. Aber natürlich geht man immer von dem Potenzial aus. Ja, das heißt, wenn ich ein deutsches Unternehmen bin, Österreich und Schweiz habe ich vielleicht schon bedient, weil im Grunde ist es ja da ein geringfügiger Aufwand zu lokalisieren, in Österreich noch weniger als in der Schweiz. Und dann, was sind dann die nächstgrößten Märkte für uns? Zum einen ist es dann Frankreich mit, ich glaube, 60 Millionen Einwohnern und Niederlande, weil sie eine relativ hohe Kaufkraft haben. Ja, das heißt, wenn ich ein Unternehmen bin, wähle ich in der Regel Niederlande oder Frankreich. Dann habe ich natürlich auch Spanien, vielleicht Italien, wobei die Länder zwar groß sind, die Kaufkraft aber wiederum geringer, bedeutet auch abhängig vom Produkt, kann es sinnvoll sein, nur in Frankreich und Niederlanden zu starten oder auch vielleicht den UK-Markt zu adressieren.
Also das heißt, du hast zwei Einflugschneisen, ne? Du hast einmal, du hast jetzt gesagt, fünf Hauptsprachen oder fünf zentrale Sprachen. So, die klapperst du einmal ab, aber wenn der Kunde sagt, das ist für uns alles überhaupt nicht interessant, wir wollen nach Holland, so, dann würdest du auch sagen, okay, da ist euer Geschäft, dann machen wir das.
Ja, also genau.
Also kundenabhängig.
Genau, das ist definitiv kundenabhängig, aber auch abhängig von den Zielen, die man verfolgt. Ja, wenn wir sagen, wir wollen im Grunde internationalisieren und wir wollen in einer gewissen Zeit Break-Even sein, dass unser Investment sozusagen wieder quasi eingespielt wird durch die Umsätze, durch die Margen, die wir in den Markt generieren, kann aber zum Beispiel auch Niederlande ganz relevant sein, weil einfach die Kaufkraft da stärker ist. Das heißt, ich würde es jetzt nicht sagen, es gibt den perfekten Weg zu lokalisieren oder auch zu expandieren, sondern man muss es vom Produkt abhängig machen und auch von den Zielen des Unternehmens.
Jetzt kommt ein Unternehmen und sagt, ja, wir möchten gerne den niederländischen Markt. Dann sagt der Matthäus, kein Problem, hier hinten in meinem Office sitzen noch drei Niederländerinnen und Niederländer, oder wie läuft das? Also du brauchst ja schon Muttersprachler, wenn du auch das Feingefühl in der Sprache haben willst. Wie organisiert ihr das?
Genau, Muttersprachler definitiv. Es reicht eben nicht, dass du jemanden hast, der vielleicht irgendwie Niederländisch oder Französisch auf Lehramt studiert hat oder ein Studium absolviert hat, weil einfach da auch teilweise die kulturellen Begebenheiten fehlen. Vielleicht nochmal als ein pragmatisches Beispiel. Wir haben ja über die Autoversicherung gesprochen und Kfz-Versicherung. Zum Beispiel in Deutschland, was wir bei Patex.de gesehen haben, ist ein Riesenthema Schultüte basteln. Ja, für den deutschen Markt ein Riesenthema, wird häufig gesucht. Wenn wir das uns dann international anschauen, ist es kein Thema für die anderen internationalen Märkte. Und würde man jetzt nur irgendwie versuchen, das zu lokalisieren, aber nicht diesen kulturellen Background haben, dann würde man wahrscheinlich einen Text haben über Schultüte basteln, aber den würde einfach niemanden interessieren in Frankreich oder in den Niederlanden. Deswegen ist es halt extrem wichtig, mit Muttersprachlern zu arbeiten. Wir haben natürlich den Vorteil, in Berlin ansässig zu sein und halt eben hier eine sehr, sehr breite Vielfalt an verschiedenen Nationalitäten zu haben, an verschiedenen Muttersprachen zu haben. Wir arbeiten aber trotzdem hybrid, bedeutet so die Kernmärkte, über die wir schon gesprochen haben, Frankreich, Spanien, Italien, Niederlande, UK, USA, Kanada, decken wir intern ab. Das heißt, wir haben hier im Team Muttersprachler, die zum einen für die Strategie verantwortlich sind, aber auch für das ganze Thema Content Creation oder Content Trends Creation. Und wenn es exotischere Märkte sind, aber wo wir wissen, hey, im Grunde ist Google der Hauptmonopolist im Suchmarkt, funktioniert der Algorithmus sehr, sehr ähnlich. Dann kommt es halt auf diese Sprachkomponente drauf an und dann holen wir uns auch wiederum Freelancer, die wir zuvor kuratiert haben. Also wir haben ein großes Freelancer-Netzwerk, wo wir dann sagen, hey, für Thailand brauchen wir jemanden, der uns die Strategie ausarbeitet und jemand, der uns den Content produziert. Und dann haben wir idealerweise zwei Freelancer, die sich auch gegenseitig kontrollieren können, also auch mindestens ein Vier-Augen-Prinzip zu haben. Und dann kann man auch sehr exotische Märkte bedienen. Und Thailand ist vielleicht so ein Beispiel, wo ich gesagt hätte, ich würde niemals davon ausgehen, in so einem Markt zu arbeiten oder für ein Unternehmen in so einem Markt zu arbeiten. Haben wir aber exemplarisch gemacht für Henkel, für Patex, sozusagen die lokale Patex-Seite in Thailand optimiert haben. Und im Grunde, wenn du ein solides Framework hast, dass du verstehst, okay, wie kriegst du die einzelnen Suchintentionen raus, die Themen raus und dann die Lokalisierung der Inhalte abbilden kannst, dann kannst du auch in solchen Märkten durchaus erfolgreich sein.
Jetzt nur noch die Frage, ob die auch Schultüten basteln.
In Thailand?
Das finde ich ein super Beispiel. Ich war auch schon oft in Frankreich, aber ich wüsste jetzt nicht, ob da Schultüten gebastelt werden oder nicht. Ja, das genau.
Also ich würde da einfach bei der Struktur einfach nochmal oder bei dem Prozess nochmal einhaken. Also unsere Erfahrung ist, dass viele Kunden schon aber auch so, klar, man hat einen Heimatmarkt so und die meisten Mitarbeiter sprechen halt eine Sprache und ob das jetzt irgendwie Schwedisch ist oder Deutsch oder Englisch, ne, oder US-Englisch oder GB, je nachdem. Also da ist ja schon auch manchmal so der Ablauf, dass man erstmal Content, wenn man Content hat, den man adaptieren kann, erstmal in der Hauptsprache macht und dann auf die anderen Länder ausrollt. Ja. Wie macht ihr das denn? Also macht ihr Würdest du sagen, das macht auf jeden Fall Sinn, das erstmal so zu machen, in der Sprache, in der man sich wohlfühlt und dann adaptieren oder erst den Zielmarkt? Also wie ist da euer Vorgehen, wenn ihr Content produziert?
Genau, das ist immer die Frage, wie stark Content irgendwie geprüft werden muss. Zum Beispiel bei dem Henkel-Fall von Patex und Loctite in der Klebstoffsparte produzieren wir mit einer Agentur, mit der Content-Agentur von Henkel, das ist ContentFeed, produzieren wir die Master, basieren auf unserer Strategie auf Englisch, weil sozusagen das globale Team, Technical Customer Service, der die Texte freigeben muss, nur Englisch spricht. Das bedeutet, in dem Fall ist eben Englisch die Hauptsprache, vorgegeben durch die Struktur innerhalb des Projektes. Aber es gibt durchaus Projekte, wo dann sozusagen im Heimatmarkt auf Deutsch der Master produziert wird und dann lokalisiert wird. Die einzige Herausforderung, die man hat, ist, dass im Grunde der thailändische Freelancer sehr wahrscheinlich kein Deutsch spricht, sondern Englisch. Das heißt, je nachdem, wie man lokalisiert, macht es dann eben Sinn zu sagen, wir gehen auf Englisch und legen das als Master an und lokalisieren dann in die einzelnen Märkte, anstatt zu sagen, wir haben einen deutschen Master, dann müssen wir es in Englisch lokalisieren und dann aus dem Englischen wiederum in die anderen Länder. Das ist aber auch durchaus möglich. Die Praxis zeigt aber, dass einem englischen Master zu arbeiten schon durchaus sinnvoll ist. Und letztendlich ist es nur eine Handlungsempfehlung, wie der Text aussehen sollte oder wie der Text lauten sollte, weil letztendlich, wenn wir sehen, auch in dem Kontext von Henkel sehen wir zum Beispiel, dass Fenster in Deutschland anders eingebaut werden als in den USA. Das bedeutet, der Text, der auf Englisch geschrieben wurde, für zum Beispiel den USA-Markt in Deutschland gar nicht so adaptiert werden kann, sondern teilweise zu 80% anderer Text ist. Bedeutet, es ist nicht nur der Einsatz der richtigen Keywords auch wieder hier zu sehen, sondern halt auch die sagen wir mal, die Bräuche oder der kulturelle Background. Ja, also wenn jemand die Fenster so wie in Amerika einbauen würde, in Deutschland einbauen würde, ich glaube, es wäre Fusch am Bau. Im Deutschen sind wir sehr, 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 sehr strikt, was das angeht, was die Regularien angeht. Und das ist eigentlich so die Herausforderung, die man hat, wenn man sagt, ist der Master Deutsch oder ist der Englisch und wie wird er dann sozusagen in anderen Ländern lokalisiert bzw. transkriiert.
Ja, umgekehrt größte Herausforderung für internationale Unternehmen. Wie schaffe ich es, mich im bürokratischen Deutschland mit gutem Content zu präsentieren?
Ja, total. Also, die Frage ist ja auch immer, ist es überhaupt adaptierbar? Ich kann mir ja zum Beispiel auch gut vorstellen, selbst wenn wir jetzt bei Autoversicherung bleiben würden, in Frankreich und in Spanien, Italien gibt es so andere Regelwerke, dass du wahrscheinlich selbst mit einem deutschen oder englischen Master gar nicht zum Ziel kommst. Das heißt, es kann auch gut sein, dass da irgendwie 10% des Textes bestehen bleiben, 90% komplett lokal auf den Markt adaptiert werden müssen. Dann ist dann die Frage, braucht man dafür überhaupt dann einen Master, wenn er sowieso intern nochmal durch irgendwelche juristischen Feedbackschleifen gehen würde.
Und kannst du nochmal kurz sagen, wie kriegst du das in diesem Detailprozess, wir gehen jetzt sehr ins Detail rein, aber ich finde das sehr spannend, Wie kriegst du das denn raus? Also Da muss ja jemand das Thema recherchieren. Also die eine Frage mit den Tools stellen wir gleich auch noch, aber wie kriegt jetzt erstmal jemand das überhaupt raus?
Ja, was sinnvoll sein kann, ist zu sagen, man hat einen Master, nicht nur beim Text an sich, sondern auch bei der Struktur und der Strategie, dass wir sagen, das sind die Themen, die für einen bestimmten Markt relevant sind. Und dann wird das als Master verwendet, um in die weiteren Märkte reinzugehen. Und im Grunde ist es so, dass wir mit einer einfachen Themenrecherche starten. Das wird dann gefolgt von einer Keyword-Recherche und mündet dann irgendwann in eine Content-Strategie, dass wir sagen, wir verstehen, das sind die Themenkomplexe, die wir abbilden müssen. Wir verstehen auch, in den lokalen Suchergebnissen werden die Themen separat betrachtet, werden die als ein Thema betrachtet. Das kann sich auch zum Beispiel unterscheiden. Kann ich auch gleich nochmal ein schönes Beispiel, nochmal sehr praktisches Beispiel nochmal erwähnen. Und wenn wir einmal dieses Vorgehen haben, ist es im Grunde ein Prozess, der durchlaufen wird. Das bedeutet Prozess aus mehreren Schritten, angefangen von einem Thema bis hin zu Keyword, Synonym, Aggregation der Daten nach Suchvolumen, Aggregation der Daten nach aktueller Position, nach Wettbewerb, vielleicht sogar nach CPC, um dann eben zu sagen, basierend auf unserer aktuellen Seitenstruktur, wo können wir diese Themen abbilden? Und ich würde halt heutzutage auch gar nicht mehr sagen, wir optimieren irgendwie auf Keywords, sondern wir optimieren viel mehr oder stärker auf Themen. Bedeutet, Synonyme werden mittlerweile von Google sehr, sehr gut wahrgenommen. Das bedeutet irgendwie, Autoversicherung und Kfz-Versicherung im Deutschen ist definitiv eine Seite, wo ich auf beide Synonyme optimiere. Und im Französischen habe ich vielleicht sogar nur einen Begriff. Das heißt, da brauche ich gar keine Synonyme.
Und wenn wir jetzt einmal bei den Keywords nochmal mehr in die Tiefe gehen, wie würdest du da die Tool-Landschaft jetzt beschreiben? Also habt ihr da ein Tool, mit dem ihr alles macht, oder habt ihr ein Tool-Set, was ihr euren Mitarbeitern zur Verfügung stellt, um diese Recherchen zu machen?
Genau, ich glaube, als Agentur darf man sich glücklich schätzen, dass man eben verschiedene Tools im Einsatz hat. Als Inhouse-Team ist man meistens limitiert aufgrund der Toolkosten. Wir setzen im Grunde zwei Arten von Tools ein, die wir für die tägliche Arbeit an Keyword- und Content-Strategien einsetzen, da aufbauen. Zum einen die SEO-Suiten, genannt irgendwie Systrix, Searchmetrics, SEMrush, Ahrefs, die extrem gute Datenbanken haben, und dann eben nochmal Keyword-Tools an sich, wie ein Keyword-Tool.io, wie ein Keyword-Finder oder auch vielleicht Answer the Public. Und im Grunde ist es so, dass die Tools eher die Datenlieferanten sind, dass sie die Daten liefern, aber wir dann sozusagen intern in unseren Prozessen es selbst weiterverarbeiten. Bedeutet, wir ziehen uns über die Tools hinweg die einzelnen Daten, bereiten die auf, nehmen Doppelungen raus und integrieren das dann in unseren Prozess und aggregieren dann auf diesen Keywords nochmal weitere Daten. Das bedeutet, wir ziehen uns das Suchvolumen von Google Ads, wir ziehen uns die aktuelle Position der Domain, falls eine vorhanden ist. Idealerweise auch von Wettbewerb, dass man vielleicht auch sehen kann, gibt es Überlappungen bei den Themen, wo macht es vielleicht Sinn, einzelne Unterseiten zu schaffen, wo macht es Sinn, eher einen holistischen Ansatz anzugehen. Und dann resultiert eben aus verschiedenen einzelnen kleinen Schritten dann eine große Strategie, die dann teilweise auch irgendwie bis zu 2.500, 4.000 Keywords haben kann und dann auf 200 bis 250 Unterseiten resultiert.
Jetzt, wenn man so mehrere Tools im Einsatz hat, ist ja bei uns auch so, ist man dann doch manchmal ziemlich überrascht, wie unterschiedlich auch die der Datengrundlage ist, oder? Wenn du so mal auf die großen Suiten guckst, wer hat denn wo seine Stärken? Kann man das sagen?
Puh, ich weiß nicht, ob ich jetzt quasi hierzu eine Aussage treffen würde, wenn die Tool-Anbieter mithören, sie dann direkt meinen Account, sperren.
Sind ganz vertraulich nee, also, hier.
Ich glaube, das eingesetzte Tool-Stack ist halt auch viel persönlicher Match oder wie man auch groß geworden ist. Ich bin irgendwie mit Systrix groß geworden, deswegen ist eigentlich Systrix so das erste Tool, was ich anschmeiße, wenn ich mir irgendwie Daten anschaue. Bei den Keyword-Datenbanken würde ich ganz klar sagen, SEMrush Ahrefs haben echt eine super gute Datenbank. Die haben auch sehr, sehr gute Funktionalitäten, was irgendwie dieses SEMrush Magic Tool oder Keyword Magic anbelangt, Ahrefs mit dem Keyword Explorer. Das sind so die Tools, die ich gerne nutze, weil die mir auch schon ein bisschen so vorclustern und ich kann ein Thema sehr, sehr gut greifen, obwohl ich nur den Hauptbegriff eingefügt habe. Aber ich würde trotzdem sagen, dadurch, dass die Daten so unterschiedlich sind, das bestmögliche Ergebnis bekommt man, wenn man eben alle vier Daten oder alle Tool-Provider anzapft, sich die Daten exportiert und dann weiterverarbeitet. In unserem Fall ganz klassisch in Excel und dann eben angereichert mit weiteren Daten über interne Tools.
Ja, das finde ich auch sehr spannend. Arbeit, ne? Ja. Ja, und am Ende ist es immer auch wieder Excel. Ne? Also das ist dann immer noch das Tool, was am Ende jeder SEO nutzt.
Ja, ja, im Grunde ja. Ich kann mir auch ein Leben ohne Excel gar nicht mehr vorstellen. Also
ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Also ich finde, es wird ja immer so dargestellt, als wenn das, oh Gott, du machst das jetzt in Excel. Ja, als ich meine, das ist einfach das Tool, mit dem man am besten arbeiten kann. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber viele Tools versuchen das irgendwie abzuschaffen. Irgendwie seit Jahren werden Listenfunktionalitäten dazu gepackt, aber irgendwie mein Impuls ist immer Export und Excel, ne?
Definitiv.
So. Ja. So, ich würde jetzt müssen wir Technik machen, Benjamin. Tut mir leid, aber
alles gut. Leg los.
Ich habe die epische Frage natürlich auch in unsere Mindmap reingeschrieben. Wir müssen einmal kurz über Lokalisierungsstrategien sprechen, Matthäus, weil das einfach ein Thema ist, was sehr viele Unternehmen und sehr viele Kollegen da draußen beschäftigt. Du sitzt vor deiner Domain, vielleicht machst du einen Relaunch oder du hast schon eine Struktur dir überlegt und überlegst, ist das jetzt die beste Struktur, um zu lokalisieren? Es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Ja. Entweder besorgen wir uns das ganze Set für unsere Brand an Länderdomains, ja, die .com, die .es, die .eu, die .de und packen unseren Content dann jeweils nach Land auf die Top-Level-Domain. Oder ich habe meine Hauptdomain, die .com vielleicht, und mache darunter Subdomains, ja, de.claneo.com und es.claneo.com. Ja, also diese Subdomain-Strategie. Oder ich mache in ein Verzeichnis rein. Das ist ja die dritte Möglichkeit, dass man halt diese Lokalisierungsverzeichnisse hat. So, jetzt haben wir dich als Experten da, der schon sehr viele Projekte gesehen hat. Was ist dein Favorit?
Mein Favorit,
oder ist es, sagen, kommt es drauf an?
Genau, es gibt keinen Favoriten, es kommt drauf an. Ich würde sehr stark differenzieren zwischen E-Commerce und, sagen wir mal, klassischer Webseite. Im E-Commerce sehen wir schon sehr klar, dass eigentlich eine Country Code Top-Level-Domain, also eine Länder-Domain, schon viele Vorteile hat. Es gibt auch Studien, die belegen, dass eben das Vertrauen in lokale Domains immer höher gewichtet wird oder höher ist. Deswegen macht im E-Commerce-Bereich eine lokale Domain-Strategie total Sinn. Die Voraussetzung ist natürlich, dass die Domains auch verfügbar sind. Das ist halt häufig das Problem, dass man zu Beginn der Unternehmung die Domains nicht registriert hat und dann halt das Problem hat. Man kann natürlich auch überlegen, ob man international eine andere Brand hat als im deutschen Markt. Gibt es auch Beispiele mit weltsparen.de versus raisin.fr oder QUK zum Beispiel, dass sie dann in den lokalen Märkten nochmal eine andere Brand etablieren. Ich würde sagen, im E-Commerce fügt eigentlich gar keinen Weg dran vorbei, über Länderdomains zu gehen, idealerweise. Außer ich bin auf einer .com und die ist super, super stark, hat eine starke Autorität, hat extrem viele Backlinks. Dann kann auch ein Sprachverzeichnis sinnvoll sein. Im, sagen wir mal, so im Dienstleistungssektor würde ich sagen, eine .com mit Sprachverzeichnissen ist häufig komplett ausreichend, weil ich natürlich nicht von der Menge an Seiten oder Unterseiten ausgebe, wie bei einem E-Commerce. Und ich baue ja eine globale Brand auf in der Regel und die hat nicht so einen starken lokalen Einfluss. Das ist so meine Einschätzung. Aber nichtsdestotrotz werde ich für Sprachverzeichnisse, aber auch für lokale Domains immer auch dafür sorgen müssen, dass ich irgendwie Backlinks bekomme in dem lokalen Markt, für den lokalen Markt den Content habe, etc. pp. Das bedeutet, es ist immer eine Abwägungssache, wo man aktuell steht und in welchem Businessmodell man aktiv ist. Das wäre so meine Einschätzung, um die Frage sinnvoll zu beantworten.
Ja, cool.
Aber es kommt wirklich drauf an.
Ja, cool. Also das Und Subdomains hast du jetzt gar nicht erwähnt. Das wäre so das dritte Rad am Wagen sozusagen.
Genau, Subdomains habe ich nicht erwähnt, würde ich eigentlich auch gar nicht empfehlen. Also es gibt nur aus technischen Gründen, wenn ich ein Verzeichnis nicht nutzen kann, würde ich auf Subdomains gehen. Aber es gibt so, also mir fällt kein praktisches Beispiel für eine Subdomain ein, was halt wirklich sinnvoll wäre. Also entweder Länderdomains mit .de, .fr, .nl oder dann die .com mit den Sprachverzeichnissen. Hier kann man natürlich noch unterscheiden zwischen Sprach-Länder-Verzeichnissen oder noch Sprachverzeichnissen. Ich würde auch hier wiederum sagen, wenn es E-Commerce ist oder sehr starker lokaler Bezug, dann eben Ländersprachverzeichnis, DECH, DEAT, DED oder wenn es eben Sprachvarianten sind, nur wie zum Beispiel bei einer Unternehmensseite in der Unternehmensberatung, zum Beispiel McKinsey, die würden wahrscheinlich mit /de und /fr, /nl auch sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen, weil sie halt gar nicht so stark auf die Länder, auf die lokalen Länder lokalisieren oder targeten.
Hm. Wir können jetzt, du hast jetzt Backlinks auch schon erwähnt, also könnten wir da eigentlich auch direkt weitermachen.
Finde ich auch. Machen, oder? Also ich finde, reizt uns natürlich schon auch, weil du das jetzt auch ein, zwei Mal gesagt hast, weil der Backlink-Aufbau, also so viel vorab, wir schätzen euch jetzt so ein, was man so von außen sieht, ist, dass ihr auch sehr stark auf Digital PR-Kampagnen setzt, also dass ihr das Linkaufbau auch eher als PR-Aktion versteht. Das muss man vielleicht erstmal vorab klären. Oder wie ist da eure Philosophie? Oder habt ihr eine Liste, wo ihr sagt, da kaufen wir uns auch immer durch? Wie geht ihr vor?
Ja, also im Idealfall arbeiten wir mit Digital PR. Ich würde sagen schon, das ist immer noch eine Aufklärungsarbeit oder wir Aufklärungsarbeit leisten müssen, weil eben nicht jedes Unternehmen den Sinn dahinter versteht und wir natürlich auch nichts garantieren können, dass irgendwie x Links bei rumkommen, x Erwähnungen bei rumkommen. Aber trotzdem ist digitale PR unserer Meinung nach so der beste, natürlichste Weg, Backlinks zu bekommen, qualitativ hochwertige Backlinks zu bekommen. Und das verstößt eben nicht gegen Google Guidelines. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich gehe irgendwie rein und kaufe mir Links, was gang und gäbe ist, was teilweise auch eben funktioniert, da gibt es auch Marktplätze, da gibt es Agenturen für etc. pp. Die Frage ist halt nur, wie lange funktioniert das? Also vielleicht für den kurzen Weg macht Sinn. Langfristig würde ich sagen, wir müssen eine Brand aufbauen, wir müssen in PR investieren. Und da ist es auch eben so, dass es lokal sein muss. Bedeutet, wenn wir lokal in Märkten aktiv sind, macht es eben keinen Sinn, dass irgendwie die französische Webseite durch eine Kampagne von deutschen Magazinen, deutschen Nachrichtenportalen Verlinkungen bekommt, sondern wir bräuchten dann da eben die lokalen Backlinks und die lokalen Magazine, die über uns schreiben. Ein schönes Beispiel, um das auch mal wieder ein bisschen klarer zu machen oder ein bisschen als Beispiel mit aufzuführen, ist HelloFresh. Arbeiten wir schon sehr, sehr lange für die Kollegen hier auch aus Berlin. Und da haben wir einmal uns angeschaut, wie ist das Essverhalten, das Konsumverhalten deutscher Pizzaesser. Ja, das heißt, wie wird Pizza gegessen in Deutschland? Wir sehen, Deutschland ist ganz klares Salamiland. Salami ist die bekannteste und am häufigsten bestellte Pizzaart.
Kann außer, ich auf der Familie bestätigen.
Außer in Sachsen, ich glaube, es war Sachsen-Anhalt oder Thüringen, da ist es Pizza Hawaii. Also ich weiß auch nicht, was da schiefgelaufen ist. Auch ganz, ganz spannend, sowas zu sehen. Aber sonst ist halt Deutschland ganz klar Pizzaland. Wir haben dann eben diese Kampagne auch in Frankreich gestartet, haben uns angeschaut, okay, wie essen eigentlich die Franzosen Pizza? Und Frankreich ist ganz klares Käseland. Ja, das heißt, die Käsearten der Pizza-Bestellung sind da die gängigsten, die häufigsten und die Bestseller. Und in Österreich zum Beispiel wiederum ist es auch ein Salamiland. Das heißt, man sieht halt ganz klar von kulturell, ich würde sagen, mit Käsefondue und viel Käse in Frankreich ist eigentlich klar, dass irgendwie in Frankreich Käse am häufigsten bestellt wird. Deutschland als Wurstland, Salami vielleicht auch gar nicht so abwegig, aber man sieht halt auch hier die kulturellen Unterschiede zwischen den Ländern. Natürlich ist es so, dass die Kampagne in Frankreich französische lokale Verlinkungen, Erwähnungen bekommen hatte, die deutsche Kampagne in Deutschland und die österreichische in Österreich, da waren wir sogar auch bei Krone.at im Radio, in Deutschland waren wir bei RTL Mittagsmagazin. Man sieht eben, dass es halt jetzt nicht nur klassisch Suchmaschinenoptimierung und wir wollen irgendwie Backlinks akquirieren, dann zahlt auch ganz klar auf die Brand drauf ein. Das heißt, es ist eigentlich so ein Bindeglied zwischen Suchmaschinenoptimierung und Brand. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, PR und Brand mit einfließen zu lassen in die Entscheidungsfindung, in den ganzen Prozess. Weil zu Beginn, als wir das sozusagen neu etabliert haben, haben wir die ein oder andere Kampagne auch mal gegen die Wand gefahren, als wir dann Brand und PR nicht stark genug involviert haben. Und dann haben die uns kurz vor Livegang gesagt, ja, nee, das wollen wir nicht kommunizieren als Marke, als Brand.
Ja, sehr, sehr spannend, dass man dann auf einmal nochmal mit ganz anderen Abteilungen zu tun hat. Das ist der eine Aspekt, den ich spannend finde. Und der andere ist, dass es auch hier wieder darum geht, dass man zentral Themen entwickelt und die dann lokalisiert. Ja, also ihr habt sozusagen eine kreative Idee mit den Pizzen gehabt und habt die dann wieder lokalisiert auf die verschiedenen Länder. Also genau. Auch das ist was, was man auch im Übrigen, gibt es das ja auch in Deutschland, dass man das auf Städte lokalisiert jetzt, wenn man jetzt genau. Nur eine deutsche Kampagne macht. Ja, es ist ein klassisches PR-Handwerk in dem Sinne, dass ihr dann da wieder auch für SEO genutzt habt. Sehr genau. Spannend. Kannst du vielleicht noch, ja?
Und ein Vorteil, den man halt hier bei diesem Ansatz hat, keiner oder niemand wird die Links kopieren können. Ja, das heißt, wenn ich mir irgendwo einen Link kaufe, kann der Wettbewerb diesen Link sehr wahrscheinlich auch kaufen. Wenn ich einen Link bekomme von einem Tagesblatt, von einem Nachrichtenmagazin, von einem vielleicht Special Interest Magazin, die sind halt sehr schlecht kopierbar. Und jetzt zum Beispiel diese Pizza-Kampagne wird jetzt kein anderer Wettbewerber so exakt fahren können, weil wir sozusagen dieses Thema schon so mehr oder weniger besetzt haben.
Super cool. Super cooles Beispiel, Matthäus. Und man sieht auch, dass wir da auch auf einer Wellenlänge sind, was so Link-Geschichten angeht. Das ist einfach State of the Art, wie man es machen muss. Mega cool, dass du das hier im Podcast auch nochmal so beschreibst und vor allem auch beschreibst, dass es total cool ist, das zu machen und es auch, und weil manchmal Da wird ja gesagt, ach, dieses PR, wir machen jetzt SEO, aber PR, das lassen wir einfach mal, das ist auch zu aufwendig und so, ne? Aber ist es nicht, das bringt total viel, auch in Bezug auf Backlinks.
Ja.
Ich hätte vielleicht noch zum Abschluss nochmal eine strategische Frage. Jetzt, das ist ein Thema, das hatten wir schon besprochen, aber irgendwie finde ich das auch wichtig, nochmal kurz zu besprechen. Stell mal vor, du hast jetzt ein Unternehmen, die fragen an und sagen so, wir haben jetzt zwei Märkte, in die wir gehen wollen. Wir wollen einmal in die USA und wir wollen einmal nach Polen gehen. Ja, so. Mhm. Und dann guckst du dir das an und sagst, ja krass, USA, mega Suchvolumen, aber auch echt harter Markt, echt hart umkämpft. So. Und in Polen guckst du an und sagst, ja okay, Suchvolumen ist nicht so hoch, aber der Wettbewerb ist halt auch nicht so da. Mhm. Was würdest du dem Unternehmen empfehlen? Wo sollen die anfangen? Würdest du eher den kleinen Markt aufrollen, aber dann ordentlich oder in die USA richtig einen raushauen? Ja.
Im Grunde tendenziell beides. Das Problem ist, an den USA, ich werde in den USA länger brauchen, um mitspielen zu können. Das heißt, ich muss früh genug beginnen. Ja, also ich würde sagen, je kompetitiver der Markt ist, desto mehr Zeit müsste ich einplanen, um dann in die Top 10 zu kommen, Top 5, Top 3. In Polen komme ich natürlich viel schneller ans Ziel, aber habe auch viel weniger Traffic-Potenzial, Umsatzpotenzial. Das heißt, was wir auch gemacht haben bei dem großen Henkel-Case, mittlerweile sind wir, glaube ich, in 33 Ländern aktiv, haben aber mit fünf Sprachen in sieben Ländern, so war das, ja. Und dann haben wir uns halt angeschaut, wo gehen wir davon aus, wenn wir in SEO investieren, wir einen positiven ROI haben über die Zeit hinweg oder tendenziellen Break-Even haben in den nächsten 2 bis 3 Jahren. Weil wir gesagt haben, wir sind jetzt für 3 Jahre in dem Projekt involviert. Wenn wir es in 3 Jahren nicht schaffen, uns zu beweisen, dann wird es keine weiteren 4, 5, 6 Jahre geben. Das bedeutet, da muss man natürlich auch ganz klar aus der betriebswirtschaftlichen Sicht schauen, wo lohnt es sich zu investieren. Und das kann man eben ganz genauso für Polen machen, ganz genauso für die USA, dass wir uns anschauen, mit welchem Traffic kann ich eigentlich rechnen, wenn wir uns anschauen, die einzelnen Themen, die Keywords, das monatliche Suchvolumen, dann Annahmen zu treffen, okay, wie lange brauchen wir, um in die Top 10 zu kommen, Top 5, Top 3, mit welchen Umsätzen und welchen Conversion Rates können wir rechnen und wie sieht eigentlich dann der Traffic bzw. der Umsatz aus über die nächsten 2 Jahre, 5 Jahre, vielleicht 10 Jahre, um dann zu sagen zu können, hey, in Polen komme ich zwar schneller ans Ziel, brauche aber trotzdem irgendwie 5 Jahre, um dieses Investment wieder quasi einzunehmen. Und in den USA brauche ich vielleicht 7 Jahre insgesamt, aber ab dem 8. Jahr habe ich ein viel, viel höheres viel höheren Output oder viel höheren Umsatz, als ich in Polen irgendwie in 10 Jahren erwirtschaften kann. Ne? Das heißt, ich würde es immer ganz klar sagen, als jemand, der in der Suchmaschinenoptimierung arbeitet, ist halt nicht nur die Betrachtung von irgendwelchen Ranking hier, Ranking da und irgendwelchen Bullshit-Sichtbarkeitskurven, sondern es geht ja eigentlich um die Umsätze oder den Wert, den wir da schaffen. Und wenn wir sehen, der Wert, den wir schaffen durch Suchmaschinenoptimierung, ist eben in den USA viel, viel höher über die Zeit, macht es da Sinn, früh genug zu investieren und Polen eben mitzunehmen, weil wir sehen, hey, innerhalb von x Jahren sind wir da auf einem positiven Weg und ab dann ist es eben so, dass wir gar nicht mehr so stark in SEO investieren müssen, sondern viel mehr davon partizipieren.
Sehr, sehr spannend, Matthäus. Das war ein super Rundumschlag, bei dem es eben um Keywords, Content, Technik ging, aber auch sehr viel um Unternehmensstrategie. Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne, hat mich super gefreut, mal mit euch über das Thema zu sprechen.
Uns auch, danke dir.
Ciao. Mach's gut, ciao.
Ciao.